auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Und was extrem wichtig ist, und deswegen reden auch viele Politiker zwar von Aufarbeitung, aber sie reden nicht davon, der Verantwortungsübernahme. Mhm. Ein großes Manko unserer Zeit, unserer Verantwortlichen, unserer Politiker, aber auch der Verantwortlichen in den verschiedenen Ärztekommissionen, ist, dass man nicht mehr bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für die Entscheidungen, die man getroffen hat.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Dr. Hendrik Ulrich. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Sie sind seit 2013 ärztlicher Leiter der Radiologie in Kolm, Klinik in Oschatz im Bundesland Sachsen. Seit 2019 sind Sie dort als Chefarzt tätig. Ich habe von Ihnen einen Vortrag gehört und angeschaut, in dem Sie über Daten gesprochen haben, die Sie selbst erhoben haben während des Corona-Geschehens. Und diese Daten beschäftigen sich mit Corona und der Krankheit, aber auch mit den sogenannten mRNA-Injektionen oder Impfungen. Und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, weil ich das sehr interessant fand, dass Sie so eine Art Stichprobe dort an einem Ort gemacht haben mit, glaube ich, jedenfalls relevanten Daten. Wir sind jetzt im Prinzip 5 Jahre nach dem Beginn des Corona-Geschehens. Man könnte eigentlich auch sagen, haken was ab. Was machen wir jetzt überhaupt? Aber Leute wie ich, aber auch Sie und andere beschäftigen sich immer noch mit dem Thema. Und uns wurde mitgeteilt ganz am Anfang, wir müssen jetzt ganz viel tun, damit unser Gesundheitssystem nicht sozusagen an die Kapazitätsgrenzen kommt und zusammenbricht. Ich wiederhole immer, was uns die Bundesregierung auch gesagt hat. Und trotzdem wissen wir jetzt, dass die Auslastung der Intensivstationen relativ konstant normal war. Jetzt könnte man sagen, wegen den Maßnahmen oder nicht, das ist alles noch in der Debatte. Erlauben Sie vielleicht zuerst, Sie zu fragen, wie war es bei Ihnen? Wie hat es bei Ihnen begonnen? Was haben Sie wahrgenommen? Was ist bei Ihnen klinisch vor Ort passiert in der Zeit, als es begann?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, wenn man sich überlegt, wann hat es eigentlich begonnen? 2020 wurde mir klar, dass die Sache für mich eigentlich schon 2019 begonnen hatte. Und zwar hatte ich im letzten Quartal sehr, sehr häufig eigenartige Pneumonien in meinen Befunden gesehen. Das heißt also Befundmuster auf den Röntgenbildern, die nicht typisch sind für die klassischen Pneumonien, sondern wir reden da in der Medizin von sogenannten interstitiellen Pneumonien. Das sind spezielle Formen von Lungenentzündungen. Und da hatte ich mir eine kleine Sammlung angelegt, weil das September, Oktober, November 2019 für mich relativ ungewöhnlich war. Dann kam 2020 die Information, dass da eine neuartige Erkrankung im Zusammenhang mit der Infektion durch das Coronavirus in China auf dem Vormarsch war, die durch eine besondere Lungenentzündung auch gekennzeichnet war bei Patienten, die einen schweren Verlauf hatten. Und dann wurde mir Mitte 2020 schon klar, dass es sich wahrscheinlich um diese Pneumonie handelt, die ich bereits ein halbes Jahr eher gesehen hatte. Also wenn wir die Dinge genau uns anschauen, müssen wir davon ausgehen, dass die ganze Corona-Thematik nicht eine Thematik ist, die wir erst ab 2020 betrachten dürfen in ihrem Beginn, sondern die wahrscheinlich schon Mitte 2019 in China begonnen hat, sich dann auch relativ rasch weltweit ausgebreitet hat und dann in mehreren Wellen mit immer größerer Anzahl von Betroffenen dann auch klinisch und in den Kliniken auch relevant gezeigt hat. Ja, bei uns in Sachsen war es ja zunächst so, dass wir in dieser sogenannten ersten Welle sehr verschont geblieben sind. Man muss sich das also vorstellen, im Februar, das wissen vielleicht noch viele, hat man ja gesagt, das Virus ist relativ ungefährlich, wir müssen uns keine Sorgen machen, wir brauchen auch keine Masken zu tragen, das wird für uns nicht so schlimm werden. Das ist
eine milde Erkrankung, sagte Herr Drosten.
Genau. Und dann hat sich plötzlich das am Übergang von Februar zu März stark gewandelt. Dann wurden auch plötzlich die Ansagen deutlich dramatischer. Frau Merkel hat von einer riesigen Herausforderung gesprochen, ja, die genauso oder herausfordernder oder die größte Herausforderung, glaube ich, in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg hat sie da sogar gesprochen. Also dann wurden entsprechende Maßnahmekataloge von der Regierung bis hinunter auf die Kreisebene, Krankenhausebene durchgestellt. Und wir haben uns als Klinik vorbereitet, Anfang 2020 auf eine sehr schlimme Pandemie, auf eine sehr schlimme Erkältungswelle, die dann aber bei uns in Sachsen nicht eingetreten ist. Wir hatten sehr, sehr wenige Patienten, bei denen ein positiver Test auf das SARS-CoV-2-Virus da war, sodass wir in dieser ersten Phase unsere Klinik vorbereitet hatten, alle in Angst und großer Erwartung waren, aber eigentlich nichts geschehen ist. Und in dieser Zeit begann dann schon bei mir die ersten Zweifel, ob das offizielle Erzählmuster sich auch tatsächlich mit dem verträgt, was wir klinisch erwarten oder sehen sollten. Ich habe von diesem großen Kreuzfahrtschiff gehört, dass da bereits die ersten Daten vorlagen und die eigentlich in eine ganz andere Richtung gedeutet haben als das, was man dann offiziell erzählt hatte, was also Krankheitsschwere angeht, was die Altersstrukturierung der hauptsächlich Betroffenen angeht und auch die Mortalität, also die zu erwartende Sterberate. Und das widersprach deutlich dem, was man ja allgemein landesweit als große Gefahr an die Wende gezeichnet hatte.
Und jetzt würde ich mal annehmen, Sie waren ja nicht ich alleine, sondern es sind andere Ärzte, da sind Schwestern, da sind Pfleger, die erleben ja mit ihren eigenen Augen das Gleiche wie Sie. Also wir erwarten enorm viele Kranke, müsste ja sein, und Tote sozusagen ja dann auch, leider, aber es gehört ja dazu. Was haben Sie dann mit Ihren Zweifeln gemacht? Weil Sie waren ja mit der Beobachtung eigentlich nicht alleine. Also haben Sie die adressiert? Haben Sie sich gefragt, was ist eigentlich mit euch? Wie seht ihr das? Wie hat es dann stattgefunden?
Es war eigenartig und es ist auch schwer zu beschreiben, dass man ja so wie eine Glocke der Demut und der Zurückhaltung erlebt hat. Also man hatte sicherlich auf der einen Seite Angst vor dem großen Unbekannten. Und in so einer Phase ist es ja für viele Menschen und auch für Ärzte offenbar gut, wenn man sich an feste Vorgaben halten kann und dann nach einem vorgegebenen Schema seine Handlungsabläufe definiert, um dort einigermaßen sicher durchzukommen. Und wenn dann in diese Angstsituation jemand kommt und sagt, Leute, es ist vielleicht gar nicht so gefährlich oder wir könnten hier und da doch etwas entlastender arbeiten oder wirken, weil uns das selber entlastet, die Patienten entlastet, dann wurde man sehr schnell gebremst und gesagt, das können wir nicht machen. Das ist auf der einen Seite juristische Vorgabe, der Staat gibt das vor und wir können da nicht ausscheren, sonst schaden wir vielleicht den Patienten. Und wenn das dann tatsächlich so schlimm ist, werden wir im Nachhinein mit vielen, ja vielleicht strafrechtlichen Forderungen dann überzogen und das wollte keiner. Also die Angst im Vorfeld hat auch bei vielen sozusagen eine Hemmschwelle oder eine Bremse hineingelegt, sich aktiv auch damit zu beschäftigen oder gar, wenn man was erkannt hat, mal anzufragen, hier müsste es eigentlich anders laufen. Also das war eine sehr bedrückende Situation, die besonders März, April, Mai 2020 zu spüren war. Je länger dann die sogenannte Pandemie gelaufen war, umso häufiger hörte man dann auch kritische Stimmen, aber ganz selten Leute, die sich wirklich vorgetreten haben und gesagt, also hier machen wir mal nicht weiter, sondern wir versuchen etwas anderes.
Es war ja relativ früh auch diese Vorgabe, das weiß ich nicht, ob das noch Ihr Fachgebiet ist, aber früh intubieren, schnell intubieren. Was sich dann herausstellte, dass es teilweise schädlich war, also es gibt Leute, die, Herr Vosser gehört auch dazu, gezeigt haben, dass das frühe, vorschnelle oder zu schnelle Intubieren eher schädlich ist. War das auch ein Thema in Ihrer Klinik? Wie behandeln wir das eigentlich?
Auch hier trifft das Gleiche zu, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Man ist dann in so einer Situation froh, wenn es Vorgaben gibt. Wenn wir uns daran halten, dann machen wir alles richtig, dann kann man uns nicht in irgendeiner Weise vielleicht im Nachhinein eines falschen Behandelns bezichtigen. Und von daher haben natürlich auch unsere Ärzte, die ich auch in der Anästhesie sehr, sehr schätze, sich bemüht, nach diesen Vorgaben mit den Patienten umzugehen. Wobei mir dann doch einige auch gesagt haben, wir machen das auch aus Selbstschutz. Denn es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der unterstützten Beatmung. Man kann Sauerstoff über die Nasensonde geben, man kann eine Maske aufsetzen, um den Patienten da auch mit einem gewissen Überdruck Sauerstoff in die Lunge zu bekommen. Und dann kann man diese invasive Beatmung mittels eines Tubus wählen. Und man wusste bei der Maskenbeatmung, wenn die Maske da nicht richtig sitzt und so ein Patient dann daneben auch seine Atmungsaerosole weitergibt, ist die Infektionsgefahr vielleicht zu groß. Also hat man sich auch aus Selbstschutz auf den Intensivstationen der Ärzte wegen eher dafür entschieden zu intubieren. Und wir wissen ja, und das hat ja Herr Vosser wunderbar herausgearbeitet, dass das wirklich für viele dann eigentlich das Todesurteil war, weil die Schädigung der Lungen dann auf dieser Ebene viel rascher und viel rasanter vonstatten gegangen ist.
Und vielleicht noch mal kurz an den Anfang zurück. Sie haben ja gesagt, Sie haben sozusagen als Radiologe besondere Pneumonien gesehen. Können Sie besonders mal umschreiben, was war denn anders?
Ja, Ja, da müssten wir sozusagen einen Kurs in Röntgenanatomie.
Also vielleicht so für einen Laien verständlich, dass es für Sie auffällig war.
Es gibt sozusagen, für uns als Radiologen gibt es Muster von Verschattungen auf einer Lunge, die zum einen hindeuten können, dass eine bakterielle Lungenentzündung vorliegt oder eine virale Lungenentzündung. Und bei einer viralen Lungenentzündung ist es häufig so, dass das Muster der Verschattungen nicht flächig ist. Also als würde man vielleicht nehme ich mal ein Bild, als würde man Milchreis auf einer Lunge haben, dann ist das eher so eine bakterielle in Pneumonie. Mhm. Wenn man aber mehr so eine Netzstruktur sieht, die Lunge fleckweise überzieht, dann geht man eher in die Vermutung, dass es eine virale Infektion ist oder eine sogenannte nicht durch einen Keim hervorgerufene interstitielle Pneumonie, also wo das Bindegewebe der Lunge zwischen den Lungenbläschen entzündet ist. Und diese Art der Lungenentzündungen hatte ich sehr relativ häufig für unsere Region im letzten Quartal 2019 beobachtet. Und das ist genau das Muster, was dann als klassisches Muster für eine frühe Covid-Pneumonie dann auch definiert wurde. Man hat also dann 2020 und auch noch 2021 diese besondere Form der interstitiellen Pneumonie gesehen. Und dann habe ich das verglichen mit meinen Befunden im Vorfeld und dachte, das ist die gleiche Pneumonieform. Also das heißt für mich, und da bin ich der festen Überzeugung, dass wir die Erkrankung bereits schon ein halbes Jahr früher auch in unserem Land hatten, nur dass sie damals nicht erkannt war. Denn wonach ich nicht suche, das kann ich natürlich auch nicht finden. Erst mit dem Test von Herrn Drosten Januar 2020 ist er ja zugelassen worden, konnte man diese Suche nach dem Virus starten. Und erst seitdem sprechen wir ja dann auch vom Vorhandensein der Erkrankung, obwohl die Erkrankung aus meiner Sicht viel eher da war. Das ist schon eine spannende Entwicklung. Viele wissen ja dann auch, dass es dann Überlegungen gab, dass ja in Wuhan damals so eine große Militärolympiade war, dass viele der Sportler, die dort waren, dann mit eigenartigen Pneumonien aus Wuhan zurückgekommen sind. Wir wissen, dass Frau Merkel 2019 im Sommer und Herbst in Wuhan war, dass sie auch in jener Klinik war, die als erste dann die Covid-Patienten in Wuhan behandelt haben. Also in dieser Klinik war sie auch gewesen. Also da gibt es sehr spannende Entwicklungen. Und das hat man ja auch dann sehr schnell gesehen, dass weltweit in Abwasserproben, als man sie nachträglich untersucht hat, man bereits auch Virenreste gefunden hat. Amerika, Italien, Frankreich, Deutschland, sodass also schon feststeht, dass aus meiner Sicht der mögliche Unfall in diesem Labor der Virusforschung in China sich offenbar im Sommer, Spätsommer 2019 ereignet hat und dann die Dinge eigentlich schon auf einer höheren Ebene klar waren, dass da etwas kommen könnte.
Was aber auch bedeutet, dass die erste vermeintliche Welle schon gelaufen war, bevor dann die Politik anfing zu regieren. Was wiederum auch bedeutet, dass schon viel mehr Leute infiziert gewesen waren, bevor man überhaupt darüber gesprochen hat, oder?
Das ist sicherlich so, nur müssen wir uns auch die sogenannte Mikroevolution eines Virus immer mit im Hinterkopf behalten. Das heißt, wie verändert sich ein respiratorisches Virus, wenn es sozusagen sich der Menschheit bemächtigt? Am Anfang ist dieses Virus, wir sagen immer, hochpathogen, sehr von der Krankheitslast, von der Erkrankung, die es auslöst, sehr stark, aber es hat keinen so hohen Ansteckungsgrad. Und im Laufe der Entwicklung eines solchen Virus, wir haben ja dann die Phase vom Wildtyp, Alpha, Beta, Delta, vielleicht können sich die Zuschauer noch daran erinnern, dann hatten wir Omikron und man konnte sehen, dass die krankheitsmachende Wirkung des Virus immer weniger wurde, aber die Infektiosität nahm immer mehr zu. Das heißt, wir haben immer mehr Infizierte gehabt, aber die Schwere der Erkrankung ging immer weiter zurück. Das heißt, dass wir hatten weniger schwere Pneumonien, wir hatten weniger Todesfälle, besonders in den älteren Altersgruppen gehabt. Aber am Anfang war die Erkrankung sehr schwer, aber nicht so hoch infektiös. Deswegen waren am Anfang sicherlich Menschen weltweit infiziert, aber der Verbreitungs- oder die Infektiosität, die Menge der Leute war nicht so hoch gewesen, sodass die erste Welle unbemerkt weltweit gelaufen ist und wir dann erst Anfang 2020, aus was für Gründen auch immer, da möchte ich nicht spekulieren, dann so stark damit mit dem Thema überrollt und konfrontiert wurden.
Und Sie haben ja dann irgendwann sich entschlossen, selber Daten zu erheben. Erzählen Sie doch mal, warum haben Sie sich dazu entschlossen und wann und was wollten Sie eigentlich rausfinden?
Also der Anstoß hat mir eigentlich die Art und Weise, wie man mit den Ergebnissen von Professor Henrik Streeck umgegangen ist. April hat er bereits ja in Heinsberg seine Daten gesammelt, hat diese Daten dann auch versucht zu publizieren und offenbar sind ihm dort Medientechnik einige Fehler unterlaufen und dann habe ich mich gewundert, dass man sich gar nicht mehr über die Ergebnisse seiner Studie so sehr ausgetauscht hat, sondern über die Art und Weise, wie er offenbar auch politisch protegiert diese Dinge vorgebracht hat. Obwohl er dort schon Dinge gesehen hat, was die Infektionsrate angeht, was die Übertragungswege angeht, was die Altersgruppen angeht. Also viele Dinge, die ja wichtig sind, um epidemiologisch zu sagen, in welche Richtung geht's. Man hat diese Ergebnisse eher unterdrückt, verschwiegen. Da gehört zum Beispiel dazu, dass also das Virus, wenn es auf einer Oberfläche ist, eigentlich keine Überlebenschance hat und dass von daher Oberflächendesinfektion, Kittel und die ganzen Dinge, Absperrungen eigentlich kaum Sinn machen bei einem Virus, welches hauptsächlich über Aerosole und auch durch Tröpfcheninfektion weitergegeben wird, macht die gesamte Oberflächendesinfektion nichts. Aber alle Kliniken haben ja da besondere Abteilungen geschaffen, wo man sich also anziehen musste, wo Maske und Kittel und Oberflächendesinfektion einen riesen Aufwand bedeutet haben. Das ist nur ein Beispiel, wo man also gesehen hat, das, was wir machen, entspricht nicht unserem Wissensstand. Mhm. Und das war so für mich ein Anlass, selber mal nachzuschauen, wenn denn die Erkrankung uns erreicht, wie sieht das dann mit unseren Patienten aus? Welche Krankheitsbilder sehen wir in welcher Schwere? Wie sind die einzelnen Verläufe? Welche Altersgruppen werden betroffen? Und da hatte ich mich dann eigentlich vorbereitet, schon in der ersten Welle etwas zu sammeln. Aber wir hatten keinen Patienten. Unser erster Patient kam erst Ende September, Anfang Oktober 2020, den wir dann als stationären Patienten in der Klinik hatten. Und dann habe ich eben systematisch die Daten dieser Patienten gesammelt. Eine andere Motivation war auch schon die Arbeit von Professor Schrappe und seiner Gruppe, die ja ausgewiesene Epidemiologen sind und die schon März, April 2020 einen anderen Umgang gefordert haben, was also Quarantäne, Kontaktverbote, Schulschließungen angeht. Und auch sie haben von Anfang an gefordert, dass wir solide Daten erheben müssen. Und es ist für mich bis heute noch ein Rätsel und die Frage stelle ich ganz klar und deutlich, warum haben die Universitäten, das gilt für uns in Sachsen, die Medizinische Universität in Dresden und auch die in Leipzig, nicht von Anfang an systematisch Daten gesammelt, sie ausgewertet und uns 21 spätestens auch mit den Ergebnissen versorgt. Das hätte uns ja geholfen, da ist nichts gekommen. Innerhalb von Deutschland sind kaum große Studien gelaufen, außer jenen, die Herr Streeck angefangen hat. Also das war für mich dann ein Grund, sagt dann Marie selber und habe dann auch mit der Unterstützung einiger Mitarbeiter aus unserem Haus die Daten von allen Patienten erhoben, die mit einem positiven Test in unserer Klinik erfasst worden sind. Und dann habe ich mir klinische Aspekte angeschaut, natürlich ihre Bildgebung. Als Radiologe will ich wissen, wie die Lunge ausschaut, aber auch Begleiterkrankungen erfasst. Und später dann ab 21 auch den Zusammenhang zwischen dem sogenannten Impfstatus und ihrem Krankheitsverlauf. Das war ein bisschen die Grundmotivation dahinter.
Bleiben wir doch vielleicht bei dem positiven Test. Also ich weiß noch, wie Herr Wieler gefragt wurde, wie man Corona-Tote zählt. Und er sagte, es zählt einfach nur der Test. Jetzt hatten wir auch sozusagen immer die Grafiken, wie viel Corona-Tote, wie viel Corona auf Intensivstationen. Und mein Kenntnisstand, aber da, das wissen Sie dann wahrscheinlich besser, ist, dass es Patienten gab, die waren auf Corona positiv getestet, die waren aber nicht hauptsächlich an Corona erkrankt. Und dass bis heute eigentlich unklar ist, wie das Verhältnis ist. Haben Sie dazu auch Daten erhoben? Was haben Sie rausgefunden?
Also zunächst müssen wir sagen, dass das Testregime war einer der Kardinalfehler der gesamten Pandemie gewesen. Man muss sich klar werden, wonach haben wir gesucht und was haben wir getestet. Es gab ja diese zwei Hauptstränge unserer Testregime. Das war der PCR-Test. Der PCR-Test weist kein Virus nach, sondern er weist ein Fragment des Virus nach oder mehrere Fragmente eines Virus. Ob dann, wenn ich solche Fragmente bei mir gefunden werden, ich tatsächlich von dem Virus befallen bin oder ob ich nur Fragmente des Virus habe, weil ich vielleicht von jemand anders da Reste bekommen habe oder in einer Umgebung war, wo Virusreste da waren, das weiß man nicht. Und selbst wenn man das Virus bei mir annehmbar vermutet durch einen positiven PCR-Test, heißt das noch nicht, dass ich, wenn ich ein Virus in mir trage, ich schon infiziert bin. Denn zwischen Kontamination, das heißt also der Auflagerung mit Viruspartikeln und einer Infektion, das ist ein Schritt. Mhm. Und der nächste Schritt von einer Infektion, nicht jede Infektion führt auch zu einer symptomatischen Erkrankung. Das wäre ein nächster Schritt und nicht jede symptomatische Erkrankung führt dann auch zu einem Todesfall. Was wir aber bei diesem PCR-Test vor allen Dingen dann erlebt haben, dass plötzlich es hieß, ein positiver PCR-Test ist gleichzusetzen mit einem Krankheitsfall. Also dort hat man diese gesamte Kette von Test, Kontamination, Infektion, Erkrankung einfach auf eins zusammengeschrumpft. Und so ist es dann eben gewesen, dass ein positiver Test mit einer Erkrankung oder mit einem Fall gleichgesetzt worden ist. Und jetzt muss man fragen, wie viel der positiv Getesteten sind denn nun tatsächlich an der Covid-19-Erkrankung dann auch erkrankt gewesen? Und ich kann zumindest für meine Patienten, die ich untersucht habe, feststellen, dass in der ersten Phase, also 2020, 2021, etwa 50% der Patienten, die ich analysiert habe, eine Covid-Erkrankung hatten. Die anderen 50% hatten diese Erkrankung nicht, sondern das war ein Begleitphänomen. Und dann mit der Omikron-Variante hat sich das noch mehr verschoben. Da waren es nur noch 25% maximal, die wirklich eine Covid-Erkrankung entwickelt hatten. Und die anderen 75% waren Begleiterkrankungen. Mhm. Was heißt das? Ein Patient mit einem Herzinfarkt wird in die Klinik eingeliefert, hat einen positiven Test. Wir wissen mittlerweile, dass es 7, 8 Gründe gibt, weswegen ein Test positiv werden kann, ein PCR-Test. Also da gibt es nicht nur diese Kontamination, sondern auch noch andere Effekte, die ich jetzt mal nicht alle erzählen möchte. Aber es gibt viel mehr Gründe, weswegen die positiv ausfallen können. Aber er wird trotzdem, weil die Definition vom RKI so vorgegeben war, positiver Test bedeutet Erkrankung. Also wurde der Herzpatient auch gleichzeitig zu einem Covid-Erkrankten und ist ja gestorben. An den Folgen seines Herzinfarktes wurde er dennoch als Covid-Toter gezählt. Und das ist also schon eine bizarre Geschichte gewesen. Ähnlich ist es ja dann mit den Schnelltests gelaufen, die hinsichtlich ihrer Sensitivität und Spezifität, was ja wichtige Parameter sind, um Tests auch richtig einzuordnen, ja wesentlich schlechter waren. Und wie gesagt, dieses ganze Testregime in der Art und Weise, wie es gelaufen ist, halte ich also für einen Kardinalfehler. Und das wurde auch von vielen namhaften Medizinstatistikern wie Gerd Antes zum Beispiel klar auch immer gesagt, dass man so in einer Pandemie nicht arbeiten kann. Man muss wissen, was Prävalenzwerte sind. Das heißt also, wie ist überhaupt die Erkrankung in einer gesamten Bevölkerungsgruppe ausgebreitet? Und danach richtet sich dann, was wir auch an positiven, richtig positiven Ergebnissen zu erwarten haben oder an negativen Ergebnissen zu erwarten haben. Das wurde komplett ignoriert, sondern man hat immer nur getestet, mal sehr viel, mal etwas weniger und hat dann pro 100.000 die positiven Ergebnisse als sogenannte Inzidenzzahlen weitergegeben, die dann zur Grundlage wurden für politische Entscheidungen. Also jeder Mathematik-Student wird uns das bestätigen, dass diese Art und Weise des Umgangs mit solchen Daten wirklich sträflich war und falsch. Und wenn daran solche tiefgreifenden politischen Maßnahmen gekoppelt werden, wie Quarantäne, wie Ausgangssperre, wie Kontaktverbot und all diese Dinge, dann ist das wirklich erschreckend, was wir da in dieser Zeit gemacht haben.
Also Gerd Antes war ja auch schon hier, der hat es sehr gut erklärt. Heute, vielleicht kann ich das noch erwähnen, heute hat ein führender Epidemiologe in Österreich, der damit verantwortlich war, Österreich war der Testweltmeister, da wurde irgendwie jeder Bundesbürger mehrfach, elffach, ich weiß nicht mehr, getestet. Und der hat heute gesagt, nach 5 Jahren als Resümee, das ganze Testen hat uns eigentlich nichts gebracht, sozusagen. Also das ist schon ein Wahnsinn, diese Aussage. Und in Ihrem Vortrag, den ich gehört habe, da ging es ja auch darum, jetzt haben wir geklärt, nur ein gewisser Teil, einmal 50, einmal 25% der Corona-Krankenhausfälle waren Corona-Fälle oder Corona-Erkrankte eigentlich wirklich.
Covid-19-Erkrankte.
Mhm. Aber insgesamt glaube ich mich zu erinnern, dass Sie auch erfasst haben, wie viele Leute dieser ganzen Krankenhausbelegung hatten überhaupt was mit Corona zu tun, oder? Weil es war ja immer die Frage, unsere Krankenhäuser werden überlastet, belastet durch die Patienten, die mit Corona erkrankt sind. Waren denn die überhaupt ein signifikanter Teil der ganzen Krankenhausbelastung?
Wenn man also das auf das ganze Jahr dann hochrechnet, ist man ja erschrocken, wie niedrig die Zahlen waren. Und das ist tatsächlich so, dass in unserer Klinik im Jahr 2020 nur 2-3% aller behandelten Patienten unter der Fahne Covid-19-Erkrankte behandelt worden
sind. Also im ersten Pandemiejahr.
Im ersten Pandemie. Und das hat sich dann aber nicht wesentlich geändert, auch in den anderen Jahren. Und man muss jetzt noch dazu rechnen, wir haben ja bewusst in den ersten beiden Jahren auf elektive Eingriffe verzichtet. Das heißt, planbare Operationen, planbare Behandlungen, wie zum Beispiel Endoprothesenoperationen oder planbare andere Eingriffe, hat man ja verschoben, damit man die Patienten nicht gefährdet. Und da war ja insgesamt auch die Auslastung in den Kliniken um 10-15% niedriger als im Vergleich zu 2019. Also wir sind dort in ein richtiges Tal gesunken. Und von diesen Patienten, die dann noch behandelt wurden, waren dann nur 2-3% im Jahresdurchschnitt Patienten mit Covid-19. Und das ist auch durchgängig anerkannt, dass wir niemals weder 2020 noch 2021 oder 2022 in eine Überforderungs- oder Überbelastungssituation gekommen waren. Im Nachhinein wird das auch von den Analysen der verschiedenen Institute der Krankenkassen bestätigt. Nur ich fand es immer wieder erstaunlich und auch verstörend, dass verantwortliche Politiker, verantwortliche Mitarbeiter in den Gesundheitsbehörden immer wieder gesagt haben, wir müssen unser Gesundheitssystem vor Überlastung schützen. Obwohl das nie eingetreten war, auch im Rückblick, hat man es dennoch auch wieder als Angstszenario aufgebaut, um zukünftige Entscheidungen oder zukünftige Entwicklungen entsprechend wieder zu bahnen. Also das ist auch eine sehr eigenartige Umgang mit der Realität gewesen.
Aber jetzt würde wahrscheinlich jemand, der die Maßnahmen als sinnvoll erachtet, sagen, naja, super, das zeigt die Wirksamkeit der Maßnahmen, dass die Krankenhäuser nicht an ihre Grenze gekommen sind.
Ja, also diese Argumentation stimmt, aber dann müssten wir sehen, dass allgemein die die Krankheitshäufigkeit von bestimmten Erkrankungen, hier wären es ja vor allen Dingen die Atemwegserkrankungen, die grippeähnlichen Erkrankungen oder die Pneumonien, die zu einer Krankenhausaufnahme geführt haben, da hätte eine Steigerung sich deutlich zeigen müssen. Denn es ist ja so, wenn eine schwere Krankheitswelle durch ein Land geht, die viele betrifft, muss man das in bestimmten Stichproben auch sehen. Und da gibt es ja das im Rahmen des RKI dieses Grippe-Web oder die Erfassung von Grippeerkrankten oder Infektionserkrankten. Und das sind wunderbare Zahlen, wo also einige hundert Praxen und einige hundert Krankenhäuser ihre Zahlen von Erkrankten melden. Und dann sieht man, wie die Anzahl von Lungenentzündungen oder von Atemwegserkrankungen leichten und schweren sind. Und dann haben wir gesehen, dass die Ausschläge eben nicht über die Ausschläge vergangener Jahre gegangen sind, sogar niedriger lagen als dieses doch sehr deutliche schwere Grippejahr 2018-19. Da lagen wir also 2020 deutlich darunter. Und auch die schweren Lungenentzündungen, die in der Klinik oder auf der ETS behandelt worden sind, sind ihrer Zahl nach nicht über das gegangen, was wir von den Vorjahren her kannten. Also dort wird man in einigen Jahren oder Jahrzehnten keinen extra Ausschlag finden in unseren Statistiken, der darauf hinweisen könnte, das waren die Corona-Jahre gewesen. Und das ist für mich ein Gegenargument, dass wir eigentlich dort keinerlei Verschiebung gesehen haben, die man eigentlich hätte erwarten müssen. Nur als kleiner Gedankensplitter, wenn wir uns die jetzigen Zahlen anschauen, haben wir jetzt das Doppelte, manchmal bis das Dreifache an Erkältungserkrankungen und an Lungenentzündungen, die aktuell 23 und 24 in unseren Kliniken behandelt werden. Also wir sind jetzt hinsichtlich der Anzahl von behandelten Lungenentzündungen und Atemwegserkrankungen auf einem 2-3-fachen höheren Niveau als in den Jahren 2021. Das ist ein interessanter Aspekt, der auch einer Erklärung bedarf.
Und es deckt sich auch mit dem, was in den RKI-Protokollen steht, weil da steht, es gibt ja diesen Begriff ILI, Influenza-like Illnesses, ja, und so, dass die Experten da drin sich wundern, warum wir so wenig haben. Also das ist jetzt nicht anekdotisch sozusagen, das wussten die Leute im RKI auch. Vielleicht bevor wir zu den Daten gehen, Sie haben sich auch mit der Impfung beschäftigt. Aber haben Sie denn mit den Daten, wo Sie jetzt sagen, hey Leute, es sieht nicht aus wie die Seuche, die Todbringende, also wie hat Ihr Umfeld auf die Daten reagiert? Haben Sie es publik gemacht? Sind Sie zur Krankenhausleitung? Was haben Sie damit gemacht?
Also ich habe die Daten gesammelt und habe sie 2021 im April, Mai meinen Kollegen vorgestellt, wir hatten in unserer Klinik so einen Corona-Krisenstab gehabt, wo wir also täglich uns oder wöchentlich getroffen haben, um die Maßnahmen abzustimmen, wie es weitergeht, welches Testregime, was sollen wir mit Patienten machen, die da Probleme bereiten, wie ist der Kontakt zu anderen Kliniken. Und in dem Rahmen habe ich gesagt, Leute, ich habe jetzt Daten gesammelt, ihr wisst das, ich würde sie euch gerne mal zeigen. Da war also nicht so großes Interesse gewesen, aber dann konnte ich es doch tun. Meine erste Auswertung 2021 hat das gezeigt. Und dann im anderen Jahr noch einmal, wo ich dann das Jahr 22 mit drin hatte, Reaktion null. Also kein Widerspruch, keine widersprechende Diskussion auf fachlicher Ebene, sondern genau das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Aber wir müssen doch dem folgen, was uns vorgegeben ist, und wir können da nicht ausbrechen, auch wenn die Daten vielleicht hier anders ausschauen. Mhm. Also das war schon sehr ernüchternd für mich, dass wir also in dieser stromlinienförmigen Verhaltensnorm auch als Ärzte mitgegangen sind und uns dort nicht stärker auch in den Protest eingebracht haben. Und wir hätten das auf fachlicher Grundlage durchaus gekonnt, weil wir vom Grundlagenstudium her wussten, was Immunität ist. Wir von unserem Studium her wissen auch, was eine Injektion oder eine Impfung eigentlich für ein Ergebnis haben sollte. Und also diese Dinge waren uns ja bewusst, und dennoch haben wir, und dann schließe ich mich jetzt eigentlich mit ein, obwohl ich dort ausgestiegen war, dennoch wurde von der Ärzteschaft eben da kein größerer Protest angemeldet, nur von wenigen, die sich dann in ihren Gruppen auch finden konnten.
Also absurderweise frage ich jetzt doch trotzdem auch nochmal nach. Sie haben aber auch keine Angriffe erlebt, weil es ist ja nicht nur so, dass das sozusagen, also ich habe schon hingenommen als normal, dass das dann eher ein Schweigen kommt, aber es war ja auch so, dass jemand, der das Narrativ in Frage stellt, vielleicht sogar persönlich angegriffen wird. Das ist Ihnen aber nicht passiert anscheinend.
Ich habe schon einige Angriffe bekommen, aber die haben jetzt nicht zu persönlichen oder beruflichen Konsequenzen geführt. Also mir wurde von einem Kollegen dann auch unterstellt, ich würde pseudowissenschaftliche Thesen verbreiten, ich würde die Erkenntnisse der Wissenschaft ignorieren, und das dürfte man gar nicht zulassen in der Klinik, dass sowas erzählt wird. Also das ist gesagt worden, das ist mir auch schriftlich mitgeteilt worden, aber es hat nie dazu geführt, dass ich da jetzt berufliche Konsequenzen zu befürchten hatte. Das ist sicherlich in meiner Klinik ein Sonderstatus, den ich da innehabe. In einer größeren Klinik, wo man auch ersetzbar wäre, wäre mir das sicherlich schon geschehen. Aber in einer Klinik, wo man nicht ersetzbar ist, hat man da noch einen gewissen Schutz gehabt. Und der hat mich offenbar durch diese Zeit dann auch gebracht.
Dann kommt ja relativ früh, wird ja postuliert, die Impfung wird uns alle retten. Und die Impfung beendet die Pandemie, also die Impfung in Anführungsstrichen, die sogenannte Impfung. Wie war es für Sie? Also als Sie gehört haben, Impfung kommt, hatten Sie vor, sich impfen zu lassen? Wie war es für Sie, als Sie hörten, die Impfung soll uns helfen?
Ich bin ja ein sehr kritischer Typ und auch ein Typ, der sich dann also informiert, was steckt dahinter. Und das war ja für uns Mediziner auch etwas komplett Neues, diese neue mRNA-Technologie. Da habe ich mich dann auch reingelesen, wollte wissen, was da passiert, was da an Möglichkeiten und an Chancen zu erwarten ist, und habe dann sehr schnell gemerkt, dass es ein Verfahren war, das bis dahin eigentlich nur im Bereich der Krebsforschung erste Ansätze hatte in der Anwendung, dass man es schon versucht hatte, auch zur Therapie oder hier zur Prophylaxe von Infektionserkrankungen anzuwenden. Aber die Erfolge waren sehr schlecht gewesen, weil es da viele Hürden gibt auf technologischer Ebene, damit das auch gut wirkt. Und was mir von Anfang an klar war, dass die klassische Impfung, wo man also ein Viruspartikel komplett abgeschwächt, was nicht mehr eine Krankheit erzeugen kann, wo man das ja injiziert, dann entwickelt ja unser Körper ein Antikörper-Cocktail, um die verschiedenen Eiweiße eines Virus, womit ich geimpft worden sind, zu bekämpfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was bei der mRNA-Technologie, abgesehen von all den anderen Nebenwirkungen, die im Zusammenhang vielleicht mit den Fettpartikeln und anderen Dingen eine Rolle spielt, dort entwickelt ja unser Körper nur einen Antikörper, und zwar gegen das kodierte Spike-Protein. Also nochmal, die klassischen Impfungen erzeugen ein Antikörper-Cocktail gegen verschiedene Proteine des Virus. Hier bekommen wir etwas injiziert, wo der Körper am Ende, wenn alles gut und nebenwirkungsfrei läuft, nur gegen ein einziges Eiweiß des zu erwartenden Virus Antikörper bildet. Nun ist das aber gerade dieses Eiweiß, das Spike-Protein, was die höchste Veränderungsrate gezeigt hat. Wenn man sich dann so das Virusgenom mal anschaut in seiner Evolution, wir haben ja also gesagt, Wildtyp Alpha, Delta und Omikron, sind gerade die Spike-Proteine jene Anteile gewesen, die am stärksten sich verändert haben. Das bedeutet, die Antikörper, die unser Körper entwickelt gegen das eine Spike-Protein, können gar nicht mehr richtig greifen, weil gerade dieses Protein sich am stärksten abgewandelt hat. Und dann kommt nur eine ja unvollständige Bindung und damit auch eine völlig unvollständige Wirkung zustande. Und das war mir relativ schnell klar, schon Ende 20, als dann die ersten Studien da waren, dass das eigentlich kein gutes Konzept ist und nicht wirken konnte. Und was mich auch sehr erschüttert hat, dass bereits Ende 20 von so namhaften Autoren wie Doshi, der also die Studienprotokolle, die Zulassungsprotokolle sich genau angeschaut hat und der dann auch in England publizierte, dass man gar nicht getestet hat und prüfen konnte, ob diese Art der Therapie wirklich die Transmission, also die Übertragung der Viren verhindert. Man hat gar nicht geprüft, ob die Patienten vor Infektion geschützt werden, sondern man hat nur so ein bisschen auf Symptome geachtet und auf einen negativen PCR-Test. Also das Ganze war in einem Stadium, wo es technologisch noch unausgereift war, wo die Wirkung überhaupt nicht das versprochen hat, was man eigentlich offiziell Bild-Zeitung da herausposaunt hat. Und da war für mich klar, das ist kein Weg, der wirklich greifen wird. Und deswegen habe ich mich schon sehr zeitig dagegen entschieden, mich impfen zu lassen. Mhm. Ja, und die weitere Entwicklung sollte uns ja dann recht geben in dieser Kritik.
Ja, bevor wir vielleicht auf die Daten zur Wirksamkeit und so, die Sie erhoben haben, wie war denn das im Umfeld? Also ich meine, alles, was Sie jetzt erzählen, war jedem Mediziner sozusagen einsehbar. Jedem Menschen im Prinzip auch, aber ich finde, Mediziner haben ein anderes Vorwissen. Ne? Sie wissen schneller, können schneller beurteilen. Und wie haben Sie es unter den Schwestern und den Ärzten wahrgenommen, als Sie jetzt hörten, jetzt kommt die Impfung? War da komplette Begeisterung? Gab es da auch Zweifel?
Auch dort wieder das gleiche Grundschema. Man hat sich der Sache ergeben. Ja, man hat sozusagen den offiziellen Verlautbarungen der Fachgesellschaften geglaubt. Man hat dem PEI geglaubt, man hat dem RKI geglaubt. Und wir können es ja nachlesen, was offiziell darüber geschrieben worden ist. Ich habe mir nochmal den ersten Aufklärungsbogen zur SARS-CoV-2-Impfung angeschaut.
Also Community wahrscheinlich, ne?
Ja, ja. Der erste, wo so als erster Aufklärungsbogen. Und dort steht tatsächlich noch in dem Aufklärungsbogen drin, dass man davon ausgeht, dass 95% der Geimpften vor einer Erkrankung geschützt werden. 95%. Wir wissen, dass dann später diese Zahl 95% sich auf die relative Wirksamkeit bezogen hat. Absolute Wirksamkeit, relative Wirksamkeit, das ist ein anderes Thema. Aber dort hat man selbst in den Aufklärungsbögen, die Leute, die das erstellt haben, nicht verstanden, dass also man nicht die relative Wirksamkeit für eine absolute Wirksamkeit gleichsetzen darf und dass die Ergebnisse deutlich geringer waren. Also dort auch die Fehlinformationen. Und Ärzte sind nun offenbar auch so in ihrem Berufsalltag eingebunden, dass sie viel zu tun haben. Das weiß ja jeder, der mal beim Arzt war oder in der Klinik war, dass sie wirklich von früh bis spät dann auch ihre Schicht ausnutzen, dass es nur wenige gibt, die darüber hinaus sich noch die Zeit nehmen, vielleicht 1-2 Stunden dann die Literatur zu wälzen und zu prüfen. Das ist leider kaum noch einem Arzt möglich. Und deswegen ist das auch in der Breite von vielen dann einfach, ob weil das eine Autorität gesagt hat, dann auch für sich selber respektiert und übernommen worden. Und man hat sich dann auch sicherlich dem allgemeinen Druck, der Gruppendynamik ergeben und dann einfach mitgemacht. Also die wenigsten haben sich wirklich mit den Daten, mit den Studien beschäftigt. Und ich habe mich selber mit einem führenden Kliniker aus unserem Haus hingesetzt und sagen, kennen Sie nicht die Studien? Nein, die lese ich nicht und die will ich auch nicht lesen. Ich glaube dem, was mir von der und der Fachgesellschaft gesagt wird. Und da war mir klar, dass das also diesbezüglich von den Ärzten zwar hätte gewusst werden können, aber sie hatten keinen Zugang zu den Informationen gewollt oder ja, sie für sich ausgeblendet.
Und haben Sie einen Unterschied zwischen Ärzten und Schwestern oder Pflegern erlebt?
Der war sehr eindrucksvoll. Die Ärzte haben das eigentlich relativ kritiklos über sich ergehen lassen und auch dann anderen so weitervermittelt. Schwestern, Pfleger waren deutlich kritischer. Weil, weil die offenbar auch die Ersten waren, die gesehen haben, was mit Patienten geschieht. Die haben also in ihren Betten gesehen, geimpfte Patienten und ungeimpfte Patienten. Mhm. Und das wurde dann auch im zweiten Halbjahr 21 immer deutlicher und 22 dann ganz deutlich, dass der Hauptanteil, zumindest in unserer Klinik, geimpfte Patienten waren und nicht, wie das immer auch behauptet worden war, die Ungeimpften. Weil ja die Frage, ab wann man als geimpft galt, ist ja ein wichtiger Punkt. Das galt ja erst nach Abschluss der gesamten Impfserie. Und man hat ja die nicht mehr als geimpft gezählt oder noch nicht, die erst eine Impfung hatten oder dann diese 14 Tage nach der zweiten Impfung noch nicht abgelaufen war. Damit sind ja eine große Gruppe der eigentlich Geimpften noch in den Block der Ungeimpften gefallen und dann auch ihre Symptome dann als Zeichen und als Erkrankung Ungeimpfter gewertet worden. Also das waren auch solche statistischen Tricks, die damit gelaufen sind, um das Zahlenverhältnis zu verschieben.
Und jetzt sollte ja die Impfung, obwohl Sie ja richtig erwähnt haben, Peter Doschi hat schnell gezeigt, dass, er hat mir schon schön gesagt, keiner hat jemals gezeigt, dass die Impfung Leben rettet. Aber sie sollte ja Leben retten. Und das haben viele Ärzte erzählt und viele Politiker und die tun es auch immer noch. Und jetzt ist die Frage, die mir dann kam in Ihren Daten, Sie haben ja weitergemacht mit Ihrer Datenerhebung. Wenn ich Sie jetzt fragen würde anhand Ihrer Stichprobe, und keiner sagt jetzt, dass es allgemeingültig ist, aber in Ihrem, was Sie herausgefunden haben, welche Wirksamkeit, welche Nebenwirkungsrate haben Sie jetzt herausgefunden für diese mRNA-Technologie?
Also ich bin immer noch hin und her gerissen. Ich glaube schon, dass schwere Verläufe bei Einzelnen durchaus verhindert worden sind. Schwere Verläufe. Was aber auf keinen Fall, je länger die Impfung oder die sogenannte Impfung dann auch zurücklag, zu sehen war, ist also ein Infektionsschutz und auch ein Transfektionsschutz. Das heißt, die Leute waren nie sicher vor einer Reinfektion durch diese mRNA-Inokulation, wie wir sie eigentlich nennen müssten, und waren auch nie geschützt davor, dass sie andere anstecken können, wenn sie selber erkrankt waren. Leichte Verläufe wurden durch diese mRNA-Präparate auch nicht verhindert. Ich glaube schon, wenn Antikörper gegen das Spike-Protein da waren und sie dann auch richtig gepasst haben, dass dann schon das Virus in gewisser Weise auch beeinflusst worden ist. Wie stark das war, kann ich mit den Daten, ich habe, nicht sauber herausbekommen. Ich denke also, ein gewisser Schutz vor schweren Verläufen würde ich durchaus vermuten, wobei auch andere Kollegen, kritische Kollegen sagen, auch das wäre nie dabei. Und Todeszahlen, glaube ich, hat es auf keinen Fall in einer wirklich nachhaltigen Weise beeinflusst.
Und haben Sie sich auch mit den Nebenwirkungen beschäftigt? Haben Sie die versucht zu erheben? Wie haben Sie das gemacht?
Ich habe das auch gemacht, indem ich geschaut habe, wenn wir Patienten bekommen haben, die Erkrankungen aufwiesen, die eigentlich für unser Krankheitsbild in unserer Region ungewöhnlich waren. Also Hirnblutungen oder Lungenembolien oder auch neurologische Symptome. Da gibt es so eine spezielle Lähmung, die heißt Guillain-Barré-Syndrom. Das ist eine Lähmung, die geht von den Füßen, langsam steigt sie auf. Also das ist ein ganz eigenartig, aber sehr eindrucksvolles Krankheitsbild. Und das sieht man eigentlich in so einer Kleinklinik, in der ich arbeite, eigentlich nie. Und wenn man dann aber mehrere Fälle solcher Patienten hat, dann guckt man sich die genauer an. Dann habe ich mir die auch analysiert und gesehen, dass sie auch 2-3 Impfungen hinter sich hatten und dann auch diese Sinusvenenblutungen im Gehirn, die man auch sehr selten sieht, waren häufiger da gewesen. Ich habe mich dann auch bemüht, den Kollegen und Kolleginnen zu sagen, wir haben ja einen Zusammenhang zwischen einer Impfung, der mRNA-Impfung und einem Krankheitsbild. Bitte kennzeichnet das auch als mögliche Nebenwirkung, damit der Patient später mal eine Chance hat, darauf auch zu klagen oder auch eine entsprechende Rente zu bekommen. Das wurde in den meisten Fällen nicht respektiert, sondern dann einfach als isoliertes Krankheitsbild dann auch angegeben. Also das war auch eine sehr traurige Art und Weise, mit diesen Dingen umzugehen. Und auch das wurde ausgeblendet. Ja, man hat das also nicht wahrhaben wollen, dass bestimmte Krankheitsbilder durchaus als Folge der mRNA-Inokulation zu werten sind. Auch als Folge, weil man sich im Vorfeld nicht damit beschäftigt hat. Ja, und wenn man etwas nicht erwartet oder etwas nicht sucht, wird man es dann auch nicht finden, wenn man seine Analysen macht, weil das gar nicht auf dem Schirm war. Das ist sicherlich deutschlandweit in vielen ärztlichen Köpfen auch so gewesen.
Obwohl, wenn ich richtig informiert bin, besteht die Pflicht, einen Verdachtsfall, heißt es ja, nach Impfung, der in zeitlichem Zusammenhang steht, ans Paul-Ehrlich-Institut zu melden. Das ist keine Wahl, es ist eigentlich eine Pflicht, oder?
Aber nur dann, wenn ich auch danach suche.
Ja.
Wenn das für mich überhaupt kein Gedanke ist, das mit als Diagnose aufzustellen, wird mir das nicht auffallen und dann werde ich nicht melden. Und viele der Kollegen, die das dann aber gemacht haben, haben ja bezeugt, dass sie eine halbe Stunde dann am Ausfüllen dieser Dokumente verloren haben, ohne dass das in irgendeiner Weise auch ökonomisch berücksichtigt worden ist in der Abrechnung oder in der Bezahlung. Und das ist in einem Gesundheitswesen, das auf Geld getrimmt ist, auf Profit getrimmt ist, etwas, was dann kaum einer wirklich macht.
Und dann kam ja eigentlich sozusagen, man könnte sagen, fast eine Eskalationsstufe weiter, die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die aktuell das Bundesverfassungsgericht den Antrag wieder abgelehnt hat, nochmal darüber zu entscheiden, ob wir sozusagen ein Urteil in Osnabrück haben, wo wir Richter haben, die gesagt haben, eventuell liegt hier was Verfassungswidriges vor. Aber dann kam sie wurde abgestimmt, zugestimmt, betraf sie ja dann auch, die Schwestern und die Ärzte, als es das Gesetz durchging. Was haben Sie gedacht? Was war die Reaktion in der Ärzteschaft bei den Schwestern?
Also wir waren schon erschüttert, weil ja wir das gesamte Jahr 21 gesehen haben, dass die Wirkung dieser mRNA-Präparate nicht das erfüllt hat, wie es am Anfang angepriesen wurde. Ja, also ich kann ja, wer sich nochmal da auch ins Archiv bewegt, im Internet ist ja alles sichtbar, was uns über die Bild-Zeitung versprochen worden ist. Nach der zweiten Impfung sind wir alle in einem Immunitätszustand, dass wir keinen mehr anstecken und dass wir nie mehr krank werden und dass sie dauerhaft wirkt. Und dann kam plötzlich, wir brauchen noch eine Auffrischungsimpfung und dann redete man plötzlich, dass es doch Durchbruchsinfektionen gab und man merkte dann, dass diese Abstände, die man empfohlen hat, bis auf 2 bis 3 Monate nach der letzten Impfung oder nach einer durchgemachten Infektion dann plötzlich verkürzt wurden. Also es war klar, die Impfung schützt nicht vor Infektionen, schützt auch nicht vor Übertragung. Und jetzt kam das Eigenartige, dass der Gesetzgeber gesagt hat, zum Schutz der Patienten, dass also keine Infektion von einem Mitarbeiter auf den Patienten übergeht, aber auch umgedreht, fordern wir diese Impfpflicht, dass wir sozusagen Infektionsschutz und Transmissionsschutz damit aufrechterhalten und das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Also das war für mich so erschütternd zu sehen, wie man also sich entgegen des Sachstandes, der dem RKI bekannt war. Und das wissen wir aus den Protokollen. Wir wussten es, wer die Studien gelesen hat, dass es so war. Und dennoch hat der Gesetzgeber das verlangt. Also das war schon sehr erschütternd gewesen. Und eine Episode, die ich auch an der Stelle unbedingt erzählen muss. Wir wurden dann Anfang 2022, als also diese einrichtungsbezogene Nachweispflicht, das war ja nicht eine Impfpflicht, sondern das war der Nachweis zu, dass man einen Immunitätsnachweis bringen musste. Also das ist immer manchmal auch in der Debatte ganz spannend, dass die Leute darauf Wert legen, dass es keine Impfpflicht war, sondern eine Pflicht zum Nachweis einer Immunität. Aber das nur mal nebenbei. Da hatten wir eine Fortbildungsveranstaltung von unserer Klinikleitung anberaumt bekommen, wo alle Schwestern und Pfleger, die sich nicht impfen lassen wollten aus der Klinik und alle Ärzte, die sich nicht impfen lassen wollten aus der Klinik, zu einer Fortbildung eingeladen worden sind. Also das heißt, ich saß alleine da mit 30 meiner Schwestern und Pfleger und uns wurde erklärt, warum die Impfung gut ist. Und zwar von einem Mitglied der Sächsischen Impfkommission. Und auf meine Frage hin, ob denn dieses Präparat tatsächlich so schützt wie eine Pockenimpfung oder eine Masernimpfung, hat er und das kann ich auch sagen, vor den Leuten als Zeugen gesagt, ja, es ist die gleiche Wirksamkeit. Sie schützt vor Infektion und schützt vor Übertragung. Und da war für mich das Vertrauen gänzlich gebrochen, dass die Entscheidungsträger, die medizinischen Mitarbeiter in dieser Art und Weise mit Fehlinformationen belegen, um sie zu einer Impfung zu bewegen, das hat mich tief erschüttert. Und dann stand für mich fest, du wirst das nicht machen. Wir haben uns dann in dieser Gruppe auch abgestimmt, was es für rechtliche Möglichkeiten gibt, was man machen sollte, was man nicht machen sollte, um auf diese Forderung einzugehen. Und uns war einfach klar, dass es durchaus passieren kann, dass man uns dann die Kündigung geben wird, oder man nannte das ein Zutrittsverbot, was dann durch die örtlichen Gesundheitsämter ausgesprochen werden sollte. Und ja, diesen Rahmen haben wir ein bisschen abgesteckt untereinander. So ist dann auch eine Gruppe entstanden, wie das dann so ist. Dann hatten wir schnell von allen die Telefonnummer, eine WhatsApp-Gruppe. Und ich habe dann die WhatsApp-Gruppe eingeladen, dass sie mir ihre immunologischen Daten geben. Also die sollten Antikörpertests machen, die sollten T-Zell-Tests machen, soweit das möglich war. damit ich sehe, wie ihre Immunität denn tatsächlich ist. Und das waren dann eben wichtige Daten, wo ich den Zustand unserer ungeimpften Mitarbeiter vergleichen konnte mit dem Zustand unserer geimpften Mitarbeiter, was ja dann auch interessante Ergebnisse gebracht hat.
Welche denn?
Ja, ich konnte da belegen, dass die Krankheitstage der geimpften Mitarbeiter deutlich höher lag dann in den Jahren 22, 23, 24 als die der ungeimpften Mitarbeiter. Mhm. Das ist nur eine Korrelation, aber ich glaube schon, dass es da einen engen Zusammenhang gibt. Gerade auch in Bezug auf Infektionen oder Atemwegserkrankungen ist das ja durch große Studien belegt worden. In England ist das gut gezeigt worden, auch Katar oder diese sehr große Studie aus Amerika, wo man also 50.000 Mitarbeiter aus einem großen Medizinversorgungsnetzwerk sich angeschaut und da war eindeutig zu sehen, mit jeder Anzahl einer weiteren Impfung oder einer sozusagen zweiten, dritten Boosterung hat man gesehen, dass die Ausfallsrate auch deutlich höher wurde. Also es gibt ganz klare Belege und Evidenz dafür, dass die Anzahl der empfangenen mRNA-Präparatzyklen etwas mit der Höhe oder mit der Größe der Ausfall Tage zu tun hat. Mhm. Und das hat sich auch in unserer Klinik im Kleinen bestätigt.
Mhm. Und haben es jetzt diese Schwestern und diese Gruppe geschafft, eigentlich ihren eigenen Willen durchzusetzen und trotzdem weiter ihren Job zu behalten?
Das ist ja eine besondere Geschichte. Wenn man das sich nochmal rekapituliert, das Gesetz kam ja Ende 2021, ist das ja verabschiedet worden. Bis im März sollte dann, ich weiß nicht mehr genau das Datum, 18. oder 12. März, sollte dann sozusagen der Immunitätsnachweis vorgelegt werden. Und jeder Mitarbeiter einer Klinik, der diesen Immunitätsnachweis nicht vorlegen konnte bei der Geschäftsleitung, musste dann vom Arbeitgeber an die Gesundheitsämter gemeldet werden. Das ist dann auch in unserer Klinik so gewesen. Wir wurden also gemeldet. Dann hat das Gesundheitsamt einen Brief geschrieben an uns und uns zur Stellungnahme aufgefordert, warum wir das nicht tun und es sei doch gut und es würde ja schützen und sei einfach eine Erforderlichkeit. Man konnte darauf dann sozusagen nochmal Einspruch erheben und dann hat das Gesundheitsamt, so war zumindest der Weg, entschieden, ob der Einspruch, den man gemacht hat, rechts- oder entlastend ist oder ob man dann uns ein Betretungsverbot ausspricht. Und in Sachsen ist ja die Situation so, dass wir sehr hinsichtlich der Arbeitskräfte am unteren Level kratzen. Schwestern, Pfleger sind zu wenig da, Ärzte, Ärztinnen sind zu wenig da. Und dessen war sich auch die Politik bewusst, gerade auch in Sachsen. Wenn wir dort in Sachsen, was ja sowieso ein bisschen ein störrisches Völkchen war, auch die niedrigste Impfquote hatte, wenn wir dort einen Großteil unserer Pfleger, Pflegerinnen, Schwestern verlieren auch Ärzte, ist das Gesundheitswesen, was sowieso schon stark ausgedünnt ist, stark gefährdet an vielen Orten, so dass sich auch die Gesundheitsämter sicherlich auch auf Empfehlung der jeweiligen Landräte gesagt hat, lasst euch Zeit mit der Antwort. Ende 22 ist bald da, dann läuft diese Pflicht sowieso aus und dann haben wir das vielleicht gar nicht mehr drauf, sodass bei uns keiner in der Klinik deswegen Betretungsverbot bekommen hat. Also das wurde dann auch von der politischen Seite regional, örtlich verzögert und auf diese Art und Weise ging das gut. Ich kenne aber andere Regionen, ich weiß es von Berlin, ich weiß es von Rheinland-Pfalz, ich weiß es von Nordrhein-Westfalen, dass dort viele Ärzte, Pfleger und Schwestern ihren Job deswegen aufgeben mussten. Also da hatten wir eine besondere Situation gehabt.
Und gab es denn nach 22 auch mal vielleicht Ärzte im Kollegium, die dann mal zu Ihnen gekommen sind und gesagt haben, hey, ich hätte es lieber auch nicht gemacht? Oder gab es dann vielleicht danach irgendwann Zweifel oder Kritik an dem eigenen Verhalten vielleicht auch?
Einzelne sind gekommen und die haben mir das dann auch bestätigt, dass es ein Fehler war. Ich erinnere mich an einen jungen Kollegen, der zu mir gekommen war und gesagt, nach meiner dritten Impfung, also mit Booster, habe ich eine Hirnblutung bekommen. Ein junger Mann, junger Arzt, und dem war klar, dass das da mit dem Zusammenhang war. Und er sagt, das würde er nie wieder machen. Und war schwer enttäuscht, dass er sozusagen auf diese Art und Weise fehlinformiert wurde, fehlgeleitet wurde. Andere haben schwere psychische Störungen gehabt und haben dann auch ihren Job deswegen aufgegeben, wo ich jetzt nicht, ich will das mal sagen, ich kann nicht den unmittelbaren kausalen Zusammenhang behaupten, aber ich glaube schon, dass aufgrund der Vielzahl der Fälle da enge Zusammenhänge da waren.
Und dann haben wir ja danach erlebt, liest man auch schön in den RKI-Protokollen, zum Beispiel zur Impfung von Kindern, da steht dann sowas drin, wie, ich paraphrasiere immer so, aha, wenn wir jetzt eher den Fokus legen auf die Langzeitfolgen, dann könnte man vielleicht die Impfung sozusagen für Kinder irgendwie rechtfertigen oder so, obwohl in dem RKI-Protokoll steht eindeutig, die pädiatrischen Fachverbände sprechen sich dagegen aus, das Risiko ist viel zu hoch und so. Also es kam dann langsam dieses Thema Long-Covid rein und das ist jetzt auch Thema. Wir haben eine große Initiative, 150 Millionen möchte Herr Lauterbach, oder hat er schon längst freigegeben, 50 Millionen für Long-Covid für Kinder, obwohl Herr Mertens, der STIKO-Chef, früh sagte, es gibt's eigentlich nicht. Und er meinte auch früh, die Impfung hilft auch gegen Long-Covid oder vermindert es oder verhindert es. Haben Sie sich damit beschäftigt? Haben Sie dazu irgendwelche Daten oder Erhebungen oder auch nur Beobachtungen gemacht?
Also hinsichtlich der Kinder habe ich keinerlei Erfahrung, weil in unserer Klinik keine Kinder behandelt werden, sodass ich dazu nichts sagen kann. Aber was der aktuelle Studienstand ist, denke ich, den kann ich aus der Weltliteratur schon entsprechend wiedergeben, dass es einen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen der Verhinderung von Long-Covid durch die mRNA-Präparate nicht gibt, dass da nicht nachgewiesen ist. Mhm. Das, denke ich, ist deutlich. Und deswegen sind auch diese Art und Weise, immer wieder auch über Long-Covid zu reden. Natürlich haben wir jetzt viele Patienten, die langwierige Folgeerkrankungen zeigen nach einer Covid-Infektion oder einer Corona-Infektion. Dort muss man aber mal genau prüfen, ist dort auch davor oder nach der Infektion auch eine mRNA-Injektion erfolgt, dass wir vielleicht, das ist meine Vermutung, mehr als die Hälfte der Fälle, die wir als Long-Covid bezeichnen, tatsächlich eigentlich Post-Vac-Syndrome sind und diese Patienten wirklich jetzt ein schweres Martyrium durchmachen, um überhaupt erstmal eine richtige Diagnose zu bekommen. Und wenn sie dann die Vermutung haben, dass es eine durch die mRNA-Injektion verursachte Erkrankung ist, dann auch entsprechende Rentenansprüche oder Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Die stehen wirklich allein da, werden im Regen stehen gelassen. Und weil Sie gerade angesprochen haben, da sind einige Millionen Euro ja dafür investiert worden. Wir sollten überlegen, was für Testverfahren und was für den gesamten Schutz der Industrie in dieser Zeit an Milliardenbeträgen ausgegeben worden sind. Das sind diese 50 oder 100 Millionen. Ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem, was wir über Tests, die ja mehrere Milliarden gekostet haben, die Impfungen, die ja auch zig Milliarden gekostet haben, was dort investiert worden ist. Da ist es aus meiner Sicht wirklich schäbig und lächerlich, wenn man jetzt sich damit rühmt, mit 100 oder 150 Millionen Euro den Langzeitgeschädigten zu helfen.
Mhm. Und vielleicht ist es gut dazu zu sagen, dass die Post-Vac-Leute wurden dann irgendwann ausgeladen aus diesem runden Tisch.
Ja.
Und Herr Lauterbach, und es steht auch so auf der Seite, will gar nicht unterscheiden, was die Ursache dieser Symptomansammlung ist. Und das ist ja schon frappierend, weil wer die Ursache nicht wissen will, ist der wirklich an Heilung interessiert oder an Behandlung. Also ich würde jetzt erstmal sagen, nein, weil ich würde die Ursache wissen wollen von einem Problem.
Ja. Also ja, was in dem Kopf und im Gewissen von Herrn Lauterbach vorgeht, darüber möchte ich mir kein Urteil erlauben, aber es ist einfach für mich völlig unverständlich aus medizinischer Sicht, wie man so, wie er argumentieren konnte und nach wie vor argumentiert.
Jetzt sind wir bei aktuell. Also aktuell hatten wir jetzt Herr Lauterbach, aber auch Herrn Steinmeier und ganz viele, die rufen förmlich nach Aufarbeitung, jedenfalls bevor der große Wahlkampf war. Sie wollten alle selber, oder Herr Steinmeier meinte noch, dann mache ich es auch alleine, wenn sie jetzt keine Aufarbeitung stattfindet. Das würde ich auch mit ihm besprechen. Aber bevor ich das tue, gab es noch irgendwas in Ihren Datenerhebungen, wo Sie sagen, das wäre noch wichtig, das musste noch gesagt werden, das hat Sie vielleicht auch beeindruckt? Oder sind die wichtigsten Dinge davon genannt?
Also ich glaube, die wichtigen Dinge, die man bei den Patienten sehen konnte, dass es wirklich diese Abstufung gab, wie ich das am Anfang gesagt habe, dass die verschiedenen Virusvarianten zu einer deutlichen Veränderung auch der Schwere der Erkrankung geführt haben. Mhm. Ein wichtiges Bild. Oder wichtiger Befund. Was ich auch bei meinen Patienten gesehen habe, dass die einmal durchgemachte Infektion bei den Varianten Alpha bis Delta dazu geführt habe, dass es zu keiner Reinfektion gekommen ist. Erst mit Omikron hat man dann eine zweite Infektion bekommen, was deutlich macht, dass offenbar dieses Omikron-Virus ein anderer Stamm war als diese ersten Stämme, die uns von 20 bis 22 da beschäftigt haben. Das lässt sich auch sehr gut aus den Krankendaten herausfiltern. Ja, ich habe ja auch deutlich gemacht, diese Impfung hat zumindest nicht dazu beigetragen, dass nur die Ungeimpften gestorben sind, sondern es sind aus meiner Sicht mehr Geimpfte gestorben, zumindest das, was ich in meinen Stichproben in der Klinik sehen konnte, als ungeimpfte, genesene Patienten. Ich glaube, das sind schon sehr, sehr wichtige Aspekte, die sich ja jetzt auch durch diese großen Studien, die weltweit ja nun auch vorliegen. Da ist ja England ein super Beispiel, weil die durch ihr staatliches Gesundheitswesen auch eine andere Art der Datenerfassung haben, nicht so zerstückelt und so kleingliedrig wie bei uns und von daher die Dinge viel schneller auf dem Tisch liegen. Auch Katar und Israel haben da hervorragende Arbeiten geleistet, die das auch so unterstützen, was man hier im Kleinen sehen konnte.
Mhm. Ich habe jetzt im Vorfeld so sozusagen meine interessierten Zuhörer und Zuschauer gefragt, was würden Sie denn den Chefarzt der Radiologie fragen. Und es ist frappierend, was eigentlich die Stimmung ist dieser Fragen. Und die Stimmung ist eigentlich, wie konnten das alle Ärzte mitmachen? Also ich glaube, es gibt einen tiefen Schock in der Gesellschaft von den Leuten, die das kritisch sehen, wie das eigentlich sein konnte. Das können sie ja nicht beantworten, aber ich wollte es mal wiedergeben, weil es ganz viele Leute tief beschäftigt sind, wie traumatisiert, würde ich das sagen, geschockt, ohnmächtig. Und das ist auch so ein bisschen meine Frage, wenn jetzt alle von Aufklärung oder Aufarbeitung rufen. Wir haben ja in Sachsen auch einen Untersuchungsausschuss, der sich damit beschäftigen wird. Viele Leute fragen sich einfach, wie konnten, sagen wir jetzt in Ihrem Fall, die Ärzteschaft mitmachen? Das können Sie für alle nicht beantworten. Sie haben ja auch schon angedeutet, warum Sie glauben. Aber auch die Frage, wie soll es denn das nächste Mal laufen, wenn die Autorität sagt, wir müssen jetzt XY tun? Also welche Aspekte einer Aufarbeitung sehen Sie als essentiell? Und aber auch als realistisch, weil es ist, glaube ich, immer als unrealistisch zu denken, die Ärzte würden beim nächsten Mal plötzlich alle mega kritisch sein. Aber was sind wichtige Bestandteile?
Also eins glaube ich, dass wenn wir das in unserer Generation nochmal erleben würden, würde der Anteil der kritischen Stimmen deutlich größer und deutlich lauter sein. Mhm. Weil ja viele doch jetzt gelernt haben, viele leiden ja selber unter den Folgen bestimmter Dinge, wissen jetzt auch aufgrund der Offenlegung der RKI-Protokolle, auch der Protokolle aus den entsprechenden Kommissionen, die ja bei der Bundesregierung angesiedelt waren, dass es da schwere Versagen und auch schwere Versäumnisse gab, sodass es also in dieser Generation sowas sicherlich nicht mal geschehen wird. Offenbar muss jede Generation ihr eigenes Lehrgeld zahlen. Und es wäre sehr, sehr wichtig, auch für die geschichtliche Erinnerung an dieses Geschehen, wenn es zu einer guten, sachlichen Aufarbeitung käme, dass man also wirklich ohne gleich den Aspekt der Verurteilung, ohne gleich den Aspekt der Verdammung der Schuldigen im Vordergrund zu haben, einfach die Dinge klar und deutlich benennt, wie sie sich dargestellt haben in der Zeit und jetzt noch im Nachhinein auch durch die Ergebnisse, die wir haben, entsprechend ergänzend bewerten lassen. Und was extrem wichtig ist, und deswegen reden auch viele Politiker zwar von Aufarbeitung, aber sie reden nicht davon, der Verantwortungsübernahme. Mhm. Ein großes Manko unserer Zeit, unserer Verantwortlichen, unserer Politiker, aber auch der Verantwortlichen in den verschiedenen Ärztekommissionen, ist, dass man nicht mehr bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für die Entscheidungen, die man getroffen hat, sondern man sagt einfach, es war halt so und es war ein Fehler und geht zur Tagesordnung über. Wenn wir nicht anfangen, auch Verantwortung für das zu übernehmen, indem man mindestens sagt, es tut mir leid, ich entschuldige mich für meine Fehler, die ich bewusst oder unbewusst gemacht habe und auch Konsequenzen zieht, also Zurücktritt von seinen Posten oder andere Dinge dokumentiert, dass es einem wirklich leid tut, wird sich eine Kultur etablieren, die bereitwillig Fehler erzeugt, dann Fehler vielleicht zu pauschal zugibt, aber nie dafür Verantwortung übernimmt. Und das ist schädlich und katastrophal für eine Gesellschaft. Deswegen fordere ich und wünsche ich mir einfach, dass die Verantwortlichen, die diese Entscheidungen getragen haben, zumindest Verantwortung übernehmen, sich entschuldigen und dann auch für sich persönlich Konsequenzen ziehen. Das wäre gut, um das zukünftig auch in der Rückblende anders bewerten zu können, wenn wir das überhaupt nicht aufarbeiten und solche Verantwortungsübernahme und auch die Bereitschaft zur Entschuldigung komplett fehlt, dann wird man auch im Rückblick da nichts sehen und es wird dann wieder die Gefahr bestehen, dass die nächste Generation wieder in eine solche entsprechende Spirale von Angst und Gehorsam und blinden Folgen von Vorgaben, die medizinisch unsinnig sind, mit hineingerissen wird.
Mhm. Und sehen Sie speziell in der Ärzteschaft da schon Ansätze, dass es sowas möglich sein könnte oder irgendwie möglich wird?
Es tut mir leid. Ich habe ja meine Analyse, hatte ich Ihnen ja gesagt, zweimal während der Corona-Pandemie vorstellen können, ohne dass was passiert ist. Vor einem Vierteljahr habe ich das der gesamten Ärzteschaft unserer Klinik vorgestellt. Also da saßen alle Kolleginnen und Kollegen vor mir, habe denen die Zahlen unserer Klinik gezeigt, ja, wo also alle Narrative eigentlich zerbrochen waren und es gibt keinerlei Reaktion. Es gibt keinerlei, da müssen wir doch was tun oder es darf nicht noch passieren, gibt es nicht. Also man hakt das ab, weil man ja selber Betroffener ist. Mhm. Man hat ja auch selber ein Stück mitgemacht, hat das selber unterstützt und offenbar ist das die einzige Möglichkeit für viele, indem sie es verdrängen, indem sie es für sich verschweigen oder abgehakt lassen, dass man sich nicht damit auseinandersetzt. Denn auseinandersetzen bedeutet ja, dass ich mich selber in Frage stelle. Und das scheint uns Menschen allen schwer zu fallen, wenn wir was falsch gemacht haben und wir dann von dem Fehler eigentlich überholt werden, dann die Stärke zu haben und da auch eine Umkehr zu machen, das öffentlich zu machen. Das ist für viele ein Riesenproblem. Und deswegen sehe ich, was die Aufarbeitung in der Ärzteschaft angeht und von der Ärzteschaft selber raus, da keine großen Chancen. Das könnte sich nur dann ändern, wenn der politische Wind sich in unserem Land derartig ändert, dass wir Verantwortliche hätten in der Regierung, die eine Aufarbeitung auch mit Androhung und auch mit der Zusage von Konsequenzen für die Verantwortlichen durchsetzen würde. Wir werden mal sehen, wie sich die Dinge in Amerika entwickeln. Dort ist das durchaus möglich, dass dies geschieht. Und ob das hier in Deutschland jemals geschieht, muss ich offen lassen.
Gibt es noch irgendwas von Ihrer Seite, was Sie meinen, was wichtig ist zu sagen zu dem, was Sie erlebt haben, aber auch was die Aufarbeitung der Pandemiepolitik angeht?
Wir haben jetzt in der ganzen Zeit relativ viel Negatives gesagt. Aber wir müssen auch sagen, dass diese Zeit für viele meiner kritischen Kolleginnen und Kollegen eine Zeit war, auch wo wir reicher geworden sind. Einfach deswegen, weil wir uns ja auch gefunden haben als kritisch denkende, als kritisch arbeitende und analysierende Mediziner, die es auch durchaus gibt und die nicht wenige sind. Wir haben also neue Freundschaften gemacht. Wir haben neue Vereine gegründet, die also ganz bewusst auf sowas achten wollen, dass das nicht geschieht. Wir haben in verschiedener Weise im Internet oder auch bei den Medien gefunden. Also dort ist eine positive Entwicklung da, die genau solchen Fehlentgleisungen oder solchen falschen Entwicklungen etwas entgegensetzen kann. Und ich habe also viele, viele neue Freunde gefunden, Mitstreiter. Und das hat eigentlich mein Leben auch sehr, sehr reich gemacht. Und selbst, dass ich jetzt auch hier sitze, ist ja letztlich auch ein Ausdruck dafür, dass man über ganz verschiedene Kanäle dann auch mit Menschen zusammenkommt, die man ohne diese Pandemie, die ich mir nicht deswegen gewünscht hätte, aber die auch an positiven Effekten dann uns Verbindungen geschenkt hat, die wirklich sehr wirksam und gut sind.
Das finde ich ein passendes Schlusswort. Herr Ulrich, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke sehr.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucka.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.